Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend.
Der Ingeborg-Bachmann-Preis geht an Natascha Gangl.
Mit deutlicher Mehrheit hat sich die Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises für Natascha Gangl ausgesprochen. Ausgezeichnet wurde sie für ihren Text Star Star, Der Stein. Ihre Arbeit ist eine akustische Recherche über ein Massaker an jüdischen Zwangsarbeitern in Österreich. Zu ihrer Arbeitsmethode sagt die Autorin, das Hören sei elementar für ihre Arbeit.
Es ist ja schon sehr lange meine Praxis, so zu arbeiten, also auch nach Gehör zu schreiben. Ich höre die Texte meistens zuerst und das Hören ist immer ein Teil vom Arbeiten schon. Also das gehört zusammen.
Das Hören als Teil des Arbeitens. Natascha Gangl, gleich wird sie uns sagen, welche Bedeutung für sie das Hören beim Schreiben hat. Außerdem besuchen wir in dieser Fazitstunde den Hongkonger Künstler Casey Wong in seinem Exil in Taiwan. Wir sprechen über die Pride Parade in New York und hören von einer Online-Diskussion im Rahmen der Schillertage in Mannheim. Am Donnerstag hat der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt begonnen. Gestern war die Lesung der 14 Autorinnen und Autoren vorüber und heute das Ergebnis. Natascha Gangl wird mit dem diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet. Und zwar für ihren Text Das Star, der Stein. Wir hören einen kurzen Ausschnitt vom Anfang ihrer Lesung.
Wo kehrst du hin? Wird zur Begrüßung gefragt. Wenn nicht sicher, wer vor einer steht. Was heißen könnte, wo gehörst du hin? Und fast klingt wie, wo hörst denn du hin? Was das für ein Ort, für a Urt ist, aus dem du kommst, fragst du und hörst? Wo du herkommst, schaut's aus wie in einem Computerspiel.
Die österreichische Autorin Natascha Gangl mit dem Anfang ihrer Lesung beim Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Jurorin Brigitte Schwenz-Harrand hat erklärt, welche Bedeutung der Klang der Sprache für die Autorin hat.
Was hat sie, die Sprache, getan und was tut sie? Der Klang, ja einzelne Laute, entscheiden darüber, auf welcher Seite man steht oder zu stehen hat. Und es kann tödlich sein, auf der falschen Seite zu sein. Eine Recherche nach der Geschichte eines Ortes und seiner, man kann hier Ingeborg Bachmann zitieren, Todesarten. Und was es mit einem Gedenkstein, dem Star, auf sich hat, wird zu einer sprachlichen Auseinandersetzung, die auch die Buchstaben auseinanderschiebt und neue Bedeutungen sucht. Die determinierende Frage, wo gehörst du hin, verschiebt sie zur Frage, wo hörst denn du hin? Und spricht damit ja auch ihre Leserinnen und Hörer, uns alle, an.
Soweit die Jurorin Brigitte Schwenz-Harrand in ihrer Laudatio auf die Bachmann-Preisträgerin Natascha Gangl, die ich jetzt am Telefon erreiche. Hallo Frau Gangl, herzlichen Glückwunsch.
Hallo, vielen lieben Dank, vielen Dank.
Ihr Text ist ein politischer Text. Er führt ins österreichisch-slowenische Grenzgebiet und handelt von einem beschwiegenen Verbrechen aus der Nazizeit, von der Erschießung jüdischer Zwangsarbeiter, ein Massaker ohne Erinnerung. Und Sie nähern sich der Vergangenheit dieses kontaminierten Ortes mit einer akustischen Recherche, kann man das, glaube ich, sagen. Die Arbeit beginnt mit dem Hören, haben Sie bei der Preisverleihung gesagt, Frau Gangl. Und das ist ja für uns hier im Radio besonders interessant, das Hören, die Klangräume, die sich da öffnen. Welche Klänge, welche Geräusche haben Sie denn gesucht? Was ist es denn für ein Zugang zu dieser Geschichte?
Also ich bin seit eigentlich 2020, seit der Pandemie, als die Grenzen richtig zugingen, also auch so physisch zugingen, ist mir diese Grenze einfach anders ins Bewusstsein gerückt. Und ich habe mich einfach begonnen mit der Geschichte dieses Ortes, aus dem ich komme, in dem ich aufgewachsen bin und aus dem ich dann sehr lang fort war, auseinanderzusetzen. Und eben eine meiner Methoden zu arbeiten ist immer der Klang. Also ich höre Texte, bevor ich sie schreibe. Ich arbeite sehr viel mit Interviews, mit Field Recordings und finde, es passiert eben, Sie kennen das, etwas sehr Erstaunliches, wenn man ein Mikrofon auf einen Bach richtet, wenn man ein Mikrofon an einen Straßenrand geht. Es ist auch eben was anderes, ein Gespräch aufzuzeichnen, als ein Gespräch einfach unter vier Augen zu führen.
Bedeutet denn das Hören für Sie eine unmittelbare Erfahrung der Welt, also durch das Hinhören?
Ja, aber nicht nur unmittelbar, weil ich ja das Geschenk der Aufzeichnung habe und dadurch etwas, das vielleicht viele kennen, die mit Klang oder mit Aufnahmen arbeiten, dass die Aufnahmen immer wieder neu sind. Also jedes Mal beim Abhören kann einer vielleicht auffallen, dass Dinge hörbar sind, die davor nicht zu hören waren. Und das war eben auch das Erstaunliche, als ich diesen Text geschrieben habe. Ich habe mich tatsächlich verhört. Also es ist eine gute Art, seinen eigenen Wahrnehmungslücken auf die Schliche zu kommen.
Bedeutet denn das Ganze auch, also natürlich Menschen zuzuhören, ihrer Sprache zuzuhören und damit, und das ist ja ganz entscheidend auch in Ihrem Text, diesen Dialekt wahrzunehmen?
Genau, und auch zu wagen, ihn zu sprechen und zu schreiben, das konnte ich sehr lang nicht, weil es sehr schambehaftet ist und natürlich sehr viel mit sozialer Klasse zu tun hat. Vermute ich, ist in Deutschland ähnlich.
Ja, das heißt, es gibt einen großen Unterschied zwischen Dialekt und der Hochsprache und der Möglichkeit, sich auszudrücken.
Glaube ich schon. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, wie sicher sich jemand fühlt im Switch in diesen Sprachen, ob man sich auch zutraut, vielleicht weiter in die Schule zu gehen, zu studieren etc. oder einfach den Mund aufzumachen und sich zu sagen, was man zu sagen hat.
Sie brechen die Sprache auf, also erst das Hören, dann das Schreiben, dann auch wieder das Sprechen, das Aussprechen, der Klang der Sprache. Mehrfach wurden Sie gelobt, wie Sie Ihren Text vorgetragen haben in Klagenfurt. Ist das für Sie eine Einheit, das Hören, das Schreiben, das Sprechen?
Ja. Das gehört komplett zueinander. Ich höre eben, bevor ich schreibe. Das Schreiben ist ein Ausnotieren von Gehörtem, das ich mir wieder einlese, abhöre, wieder bearbeite, einlese, abhöre, wieder bearbeite, dann nachhöre, dann die Aufnahmen wieder nachhöre. Also ich arbeite nicht linear.
Das hat ja aber auch immer was Spielerisches. Also, das sind Sprachspiele, wenn man so will, hinter diesen ganzen Themen natürlich, die Sie da abarbeiten, aufarbeiten, aufbrechen. Das hat mich ein bisschen an Jandl erinnert, wie er Wörter auseinandernimmt. Also, bist Eulen zum Beispiel, das dauert ein bisschen, bis man beim Klang der Wörter bist Eulen hört, also bist allein. Kann man das irgendwie ein bisschen vergleichen? Ist es vielleicht so eine Art Vorbild, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ist es eine kleine Tradition, in der Sie sich da befinden?
Ja, ich hoffe doch. Ja, also sehr gern würde ich in dieser Tradition weiterarbeiten. Ich sehe auch den Verlag, bei dem ich jetzt mein erstes Buch gemacht habe, den Ritter Verlag, und bei dem ich jetzt ein weiteres Buch machen würde, auf alle Fälle als einen Ort, wo wir, eben Max Höfler, mein sehr hoch verehrter Kollege, der hier auch gelesen hat, und ich ganz unterschiedlich, aber da versuchen weiter die Sprache als Material zu beackern, ja. Und das macht natürlich auch Spaß und das macht Freude und man darf frech sein damit und borstig und unverständlich und ja.
Widerspenstig, haben Sie auch gesagt, soll die Literatur sein, Ihre Literatur sein.
Widerständig, widerspenstig erschienen mir alle Texte, die hier gelesen wurden, auf eine ganz, ganz unterschiedliche Art. Das war auch eine Bemerkung an die Kolleginnen hier, die ich sehr fabelhaft gefunden habe die letzten Tage.
Ihr Text ist Teil eines größeren Werkes. An welcher Stelle steht denn dieser Text? Ist es der Ausgangspunkt?
Nein, das ist nicht der Ausgangspunkt. Es gibt schon Vorarbeiten. Also ich würde sagen, wir sind am Ende des ersten Drittels ungefähr wahrscheinlich in der Arbeitsstufe. Und das darf ja jetzt hoffentlich Zeit dauern. Oder ich habe jetzt ja die Möglichkeit, mir Zeit zu nehmen. Das ist ja der größte Luxus von so einem Preis, ist ja jetzt dieses unfassbare Geschenk der Zeit. Ja.
Vielleicht nochmal zu dem Vorgang, kreativen Vorgang oder dem schöpferischen Vorgang. Also das Hören, haben Sie beschrieben, das Schreiben, dann das Sprechen auch, das Zuhören. Hat das dann auch Folgen für die Art und Weise? Und ich glaube, man kann das so ein bisschen ahnen auf die Art und Weise, wie Sie Literatur notieren. Das ist ja eine Art Notation auch. Also nicht einfach so ein ganz, in Anführungsstrichen, ganz normaler Fließtext.
Genau, das mache ich halt unterschiedlich ausgeprägt. Ich arbeite ja auch schönerweise sehr oft mit einem Elektroakustik-Duo, das heißt der Radeca Raketa. Das sind zwei wunderbare Komponistinnen, die Maya Oz-Hoennig und der Matthias Schelander. Und wir haben uns sehr viel mit grafischen Partituren beschäftigt. Also da ist das ja jetzt sehr reduziert und einfach, wie dieser Text hier gesetzt ist. Aber es ist natürlich sehr spannend und ich würde mich sehr gern sehr viel intensiver noch damit auseinandersetzen, wie Text auf einem Blatt aussehen kann.
Grafische Partituren, das geht also schon so Richtung Musik auch teilweise.
Ja, total. Also meine. Ja, ich arbeite sehr intensiv seit vielen Jahren mit Komponistinnen der E-Musik zusammen oder eben auch der elektronischen Musik.
Und das ist ein Weg, den Sie auch weiter verfolgen werden. Also das ist jetzt nicht nur einmal ein
Ja,
Experiment,
hoffentlich.
sondern das ist.
Nein, 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 nein. Daran arbeite ich eben schon bald 15 Jahre oder länger sehr intensiv weiter, genau. In Kollaboration mit sehr tollen Leuten.
Natascha Gangl, die diesjährige Preisträgerin des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt. Frau Gangl, ganz herzlichen Dank. Guten Abend.
Dankeschön, vielen lieben Dank.
Gestern in Budapest, mehr als 200.000 Menschen haben an der Pride Parade teilgenommen und sich dem Verbot von Viktor Orban widersetzt. Und nicht nur in Ungarn, auch in den USA ist die LGBTQ-Szene massiv ja unter Druck. Rechte Politiker machen mit grotesken Sprüchen Stimmung. Umso wichtiger ist es, für eine Gegenstimmung zu sorgen, sichtbar zu sein, sichtbar zu bleiben. In diesen Tagen unter anderem eben in Budapest oder auch in München, in Mexiko-Stadt, in Caracas, heute in New York. Und darüber möchte ich nun mit Wolfgang Landmesser sprechen. Hallo, einen schönen guten Abend.
Guten Abend nach Berlin.
Ich habe die Pride Parade in New York vor vielen, vielen Jahren mal erlebt, auf der Fifth Avenue. Bevor man die Parade sah, da hörte man sie, den grollenden Klang von schweren Motorrädern, auf denen dann starke Frauen in schwarzer Ledermontur saßen. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Was für ein Bild, was für eine Inszenierung zum Auftakt. Haben denn auch in diesem Jahr viele Menschen der Trump-Politik getrotzt? Sind sie gekommen zu dieser Parade und haben sich also nicht einschüchtern lassen?
Ja, offenbar schon. Also von dem zumindest, was ich im Livestream gerade noch gesehen habe. Ich bin jetzt nicht in New York, sondern, wie du schon sagst, in Washington. Aber da gab es auch eine große Parade Anfang Juni bei der World Pride, also quasi dem Treffen der weltweiten LGBTQ-Bewegung. Und das war wirklich ein großes Fest. Und ähnlich wie heute war da auch richtig tolles Wetter.
War denn der Marsch ausschließlich eine Demonstration der Szene? Oder nutzen denn auch diesen Tag Heteros, um die Trump-Regierung jetzt öffentlich zu kritisieren?
Ja, das schwingt immer mit, weil die Tradition dieses New York Pride, dieser Parade, die geht ja zurück auf die Unruhen, die es gab nach einer Polizeirazzia im Stonewall Inn. Das ist eine Kneipe in Greenwich. Bei uns ist das bekannt unter Christopher Street Day, weil dieses Inn, dieses Pub in der Christopher Street in Greenwich ist. Und das war schon im Jahr 1970 die erste Parade und ist jetzt immer noch jedes Jahr eine große Parade in New York. Das hatte natürlich dann schon immer mit Protest zu tun, aber ist natürlich auch eine Feier, eine super bunte Show. Und das war jetzt auch gerade da im Livestream zu sehen. Die LGBTQ-Community ist im Pride-Monat Juni sehr präsent in den USA. Während meiner Vertretung, ich wohne hier am DuPont Circle, das ist so quasi das Zentrum des queeren Lebens in Washington. Und da ist gefühlt jedes dritte, vierte Haus mit Regenbogenfahnen oder Girlanden geschmückt. Also es ist sehr, sehr bunt. Die Kneipen in Adams Morgan, das ist hier dieses Viertel, das angrenzt. Da hängen dann auch Fahnen, da hängen Girlanden. Es gibt regenbogene Streifen auf den Fußgängerübergängen. Also das fällt einem sehr stark ins Auge. Das ist das Zentrum der Bewegung und das ist eigentlich das Krasse. Nur einen Kilometer Luftlinie vom Weißen Haus, wo ja wirklich ein durch und durch Anti-Woker-Präsident jetzt sitzt.
Wie berichten denn die amerikanischen Medien über diesen Marsch oder über diese Märsche insgesamt, über diese Stimmung?
Ich habe das bei der World Pride, also Anfang des Monats, verfolgt, könnte sagen, durchaus wohlwollend. Es gibt Berichte in den großen Kabelfernsehkanälen, auch sogar auf Fox News, also dem Kanal, der Donald Trump sehr nahe steht. Also LGBTQ ist schon sehr präsent. Und die Rechte für queere Menschen sind ja auch etabliert in den Vereinigten Staaten. Aber mit Donald Trump hat jetzt eine Gegenbewegung eingesetzt, muss man ganz klar sagen. Und das ist auch noch deutlich heftiger als in seiner ersten Amtszeit.
New York ist für die Pride Parade ja so etwas wie ein Heimspiel. Washington, die Hauptstadt, auch mit einer ganz starken Szene, wir haben es gehört. Sind denn Paraden auch in kleineren Städten der USA möglich, vorstellbar?
Ja, ich habe mal geguckt. Man könnte ja meinen, dass das im ländlichen Amerika eher schwierig ist, weil da auch die Stimmung eine andere ist, was jetzt LGBTQ-Rechte angeht und überhaupt Wokeness. Aber es gibt eine Liste im Internet und da gab es im Laufe des Juni ganz viele Paraden. Jetzt mal ganz zufällig eine Auflistung. Lawrence, Kansas, Eureka Springs, Arkansas, Arkansas, Bisbee, Arizona, Missoula, Montana, Maui auf Hawaii und jetzt dieses Wochenende gibt es ganz viele Feiern in Key West in Florida. Also es ist durchaus auch in kleineren Städten so, dass da die LGBTQ-Bewegung feiert.
Hat denn Donald Trump, der Präsident, jetzt am Wochenende einfach nur Golf gespielt, sich zurückgezogen oder hat er sich zur Pride Parade irgendwie zu Wort gemeldet?
Trump ist dieses Wochenende gar nicht Golf spielen, ist gar nicht nach Florida geflogen, sondern ist in Washington geblieben. Es gibt parallel gerade noch eine Debatte im Senat über seine sogenannte Big Beautiful Bill, also dieses große Gesetz, wo es um Steuererleichterungen geht. Und da will er die republikanischen Senatoren auf Linie bringen. Und mit Blick auf Truth Social, also das ist ja sein Netzwerk, da ist er offenbar sehr gut beschäftigt mit dieser Geschichte und erwähnt also natürlich immer wieder LGBTQ, also sehr negativ in seinen Reden. Das streut er dann immer so ein, macht sich auch gerne lustig. Aber jetzt zu dieser World Pride Parade speziell hat er sich nicht zu Wort gemeldet.
Wolfgang Landmesser, wenn wir jetzt mal den Blick von oben auf dieses ganze Geschehen, auf diese ganze Diskussion werfen, wie wichtig ist denn dieser Kulturkampf für die US-amerikanische Innenpolitik? Kann man denn schon absehen, wie sich diese restriktive Politik der Trump-Regierung auf die Zukunft der LGBTQ-Szene auswirkt?
Also es ist auf jeden Fall restriktiv und was das dann auslösen wird und inwieweit das wirklich auch die Rechte wieder zurückdrehen wird, die ja in den USA erkämpft worden sind in den letzten Jahrzehnten, das müssen wir abwarten. Teil seiner Agenda ist auf jeden Fall Anti-Wokeness, Anti-LGBTQ und das wirkt sich auch ganz konkret aus. Transgender-Menschen werden aus der Armee ausgeschlossen mit Beginn seiner zweiten Amtszeit. Gerade gestern, ich war auf einer Abschiedsparty von Kollegen aus dem Studio und da hat mir ein Gast erzählt, dass eine Bekannte, ein Transgender-Mensch, nach vielen Jahren in der Armee gekündigt wurde. Dann gab es jetzt gerade erst am Freitag ein Urteil des Supreme Court, des Obersten Gerichtshofs zu LGBTQ-Inhalten in Schulbüchern, hier angrenzend in Maryland, in dem Bundesstaat. Und da hat der Supreme Court jetzt religiösen Eltern Recht gegeben, die ihre Kinder wegen dieser Schulbücher nicht in die Schule schicken wollen. Oder ein anderes Beispiel, Marineschiffe sollen umbenannt werden. Das Versorgungsschiff der US-Marine Harvey Milk soll einen anderen Namen bekommen. Also Harvey Milk, dieser große Aktivist für die homosexuellen Rechte in den USA. Und der Verteidigungsminister von Donald Trump, Pete Hegseth, der will das Warrior-Ethos wieder nach vorne stellen und sagt das auch in seinen Reden. Und da passt es offenbar nicht, dass Schiffe oder auch andere Militäreinrichtungen nach solchen Menschen benannt sind. Das sind jetzt nur ein paar Schlaglichter. Und deswegen gibt es in der Bewegung auch durchaus Befürchtung und Angst, dass solche erkämpften Rechte eingeschränkt oder sogar ganz abgeschafft werden könnten.
Die Pride Parade heute in New York. Wolfgang Landmesser hat uns davon berichtet und auch von der Szene insgesamt die Stimmung auch aufgegriffen. Vielen Dank, guten Abend.
Danke, guten Abend nach Berlin.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Gewaltenteilung gibt es in Hongkong nicht mehr. Die Kommunistische Partei Chinas hat sie abgeschafft. Nach der Übernahme 1997 von den Briten übernahm sie Schritt für Schritt die Kontrolle in der 7-Millionen-Metropole, allen Protestwellen mit Hunderttausenden auf den Straßen zum Trotz. Der letzte Schritt war vor 5 Jahren, am 30. Juni 2020, das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz. Es stellte Aufruhr, Umsturz des politischen Systems und Zusammenarbeit mit ausländischen Kräften unter Strafe. In der Folge wurden Studenten verhaftet, Demokratieaktivisten und Intellektuelle kamen ins Gefängnis. Andere verließen ihre Heimat freiwillig und zogen zum Beispiel ins benachbarte Taiwan. Dort hat André Zanto den Hongkonger Künstler Casey Wong getroffen. Er hält die Erinnerung an die Proteste in Hongkong weiter am Leben.
The day they passed the national security law, I actually rode my BMX bicycle.
Casey Wong erzählt, wie er am Tag, als das nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft trat, auf seinem BMX-Rad durch die Stadt voller Polizisten fuhr.
And got stopped by the police 5 times.
5-mal wurde er angehalten. Alle Festnahmen filmte er heimlich, um die Aufnahmen danach deutschen Medien zu schicken.
But I was secretly recording them with my GoPro and then send them to German press to show how crazy Hong Kong is really.
Als sich Casey Wong an diese wilde Zeit des Katz-und-Maus-Spielens mit der Polizei in Hongkong erinnert, schwankt er zwischen Humor und großer Ernsthaftigkeit. Viele Kunstwerke hat er in dieser Zeit geschaffen, die jetzt um ihn herum versammelt sind. In seinem knapp 100 Quadratmeter großen Studio in der taiwanischen Metropole Taichung. Gleich ins Auge fällt ein großer roter Pappmaché-Roboter mit dem Kommunistenstern auf der Brust.
Attack of the Red Giant.
Angriff des roten Giganten heißt das Kunstwerk, das er 2013 schuf und oft damit auf Hongkongs Straßen fotografiert wurde.
The way I usually done my protest art is instead of
Wie ich meine Protestkunst gestalte, ist nicht herauszuschreien, was wir wollen, sondern ich zeige, was passiert.
So there was a Japanese manga very popular at that time called the Attack of the Titan.
Zu dieser Zeit war ein japanischer Manga sehr populär mit dem Titel Attack of the Titan. Dabei geht es um einen Riesen, der eine Stadt angreift und zur Verteidigung errichten die Bewohner eine Mauer, die 100 Jahre lang hält. Aber die jüngere Generation glaubt dann nicht mehr an die Gefahr. Der Titan frisst einige und es gibt Überläufer. Eine faszinierende Geschichte und ich dachte, das ist wie in Hongkong.
When I read that story, I thought, wow, this is like Hong Kong.
This is the story.
Die kommunistische Partei frisst uns lebendig und unterwandert uns. Als ich den roten Giganten auf die Straße zu den Protesten brachte, fiel der sofort auf, weil er fast 3 Meter groß ist.
Casey Wong wurde 1970 in Hongkong geboren, wo die Briten bis 1997 das Sagen hatten. Die Flagge der Kronkolonie hängt bis heute in seinem Studio.
I'm proud to say I have a warmth feeling.
Mich macht es stolz zu sagen, dass ich ein warmes Gefühl in meinem Herzen habe, wenn ich auf diese Flagge schaue. Das heißt nicht, dass ich Kolonialismus unterstütze. Es ist nur eine persönliche Erinnerung an bessere, zivilisiertere Tage in Hongkong, wie Hongkong früher mal war.
In den USA studierte Wong später Architektur, machte seinen Master in Bildhauerei in London und seinen Doktor der schönen Künste in Melbourne. In Hongkong befasste sich seine Kunst anfangs mit innenpolitischen Problemen der Metropole, wie teure Mieten und Obdachlosigkeit. Aber die Verhaftung des Künstlers Ai Weiwei 2011 auf dem chinesischen Festland politisierte seine Arbeit.
I basically pump out artwork almost every week. Because there was bad news every week.
Fast jede Woche schuf er ein neues Kunstwerk, um sich an der Kommunistischen Partei Chinas und deren Machtübernahme in Hongkong abzuarbeiten. Aber das nationale Sicherheitsgesetz vom 30. Juni 2020 war eine Zäsur. Im Januar 2021 werden viele Hongkonger arrestiert.
The government arrested at least 47 publicly elected legislators, lawyers.
Die Regierung ließ mindestens 47 gewählte Abgeordnete, Anwälte und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft festnehmen. Dieser Fall hat meine Meinung geändert. Da konnte ich sehen, dass es keine Zukunft für Hongkong gibt.
Der damals 51-Jährige organisierte monatelang heimlich seine Ausreise. Tausende Bücher verschenkte er. Sein halbes Vermögen sei dabei draufgegangen, seine Kunst nach Taiwan zu schiffen. Bei der Ausreise im Sommer 2021 verfolgten ihn 4 Polizisten in Zivil bis zum Flugzeuggate.
Und dann endlich gab ich der Fluggesellschaft meinen Pass und meinen Boardingpass. Und als sie mir erlaubten, an Bord zu gehen, war ich so glücklich.
So happy at that point.
Ich habe mich dann umgedreht und diesen Polizisten gewunken.
I say, fuck you, bye.
Auch in Taiwan ließ ihn Hongkong nicht los. Gerade hat er in Taipei eine Ausstellung kuratiert mit Briefen und Kunstwerken von politischen Gefangenen, nicht nur aus Hongkong. Eine Videoinstallation spielt bekannte Melodien der Hongkong-Proteste. Die Freiheitsbewegung soll am Leben bleiben, wünscht sich Casey Wong. Wenn schon nicht auf der Straße, dann wenigstens in der Kunst.
Der Künstler Casey Wong aus Hongkong im Exil in Taiwan, André Zanto, hat ihn getroffen. Dazu noch eine aktuelle Meldung. In Hongkong steht die letzte aktive pro-demokratische Gruppe vor der Auflösung. Die Liga der Sozialdemokraten hat dies mit dem immensen politischen Druck der chinesischen Regierung durch das 2020 verhängte Sicherheitsgesetz begründet. Man habe keine andere Wahl, um die Mitglieder nicht weiter zu gefährden, sagte die Vorsitzende Shan Po-ying vor Journalisten. Artists under pressure, Künstler unter Druck, so heißt eine Online-Diskussion, die heute am letzten Tag der Schillertage am Nationaltheater in Mannheim stattgefunden hat. Zugeschaltet waren Theaterleute aus Georgien, aus Indien, Serbien und auch aus Deutschland. Und sie haben berichtet, wie die Situation in ihren Ländern ist und wie sie mit politischem Druck umgehen. Stefan Keim hat für uns diese Online-Diskussion verfolgt. Er ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, einen schönen guten Abend.
Hallo, Herr Brülke.
Georgien, Serbien, Indien, angesichts der aktuellen Krisen und Kriegsgebiete stehen diese Länder ja nicht gerade im Fokus der Medien. Über Georgien haben wir vor einem halben Jahr mehrfach gesprochen, als dort nämlich die Partei Georgischer Traum die Macht übernommen hat und die Beitrittsverhandlungen mit der EU gestoppt hat. Da gab es viele Proteste, an denen auch Theaterleute beteiligt waren. An der Diskussion heute nun hat Data Tavazze teilgenommen. Er hat schon oft an deutschen Bühnen inszeniert. Wie beschreibt er denn die aktuelle Lage in Georgien?
Es ist sogar eher noch schlimmer geworden. 100 Tage lang haben die Theaterleute gestreikt. Viele Schauspielerinnen und Schauspieler sind verhaftet worden. Data Tawadze hat erzählt von Folter, auch von sexueller Belästigung. Und dass die Gerichte überhaupt keine Hilfe sind, deswegen, weil die betreffenden Gesetze ziemlich unklar formuliert sind und die meisten Gerichte anscheinend sich dann nicht mit der Regierung anlegen wollen. Er hat ein neues Stück gemacht, das heißt Liberté, das besteht aus eigenen Texten und welchen von de Sade. Und damit ist er ins Visier geraten. Die Regierung wirft ihm LGBT-Propaganda vor, die orthodoxe Kirche droht den Beteiligten mit Exkommunikation und er sagt, es sei für ihn schon gefährlich, das Haus zu verlassen.
They were not writing so much to me, but they were writing to my parents and my grandparents and they were unstoppable really about this.
Und die Bedrohung richtet sich nicht nur gegen ihn, sagt Data Tawadze. Auch seine Eltern, auch seine Großeltern werden bedroht und das ist natürlich besonders perfide, denn er selbst weiß ja, worauf er sich einlässt, aber seine Familie nicht.
Eine Stimme aus Georgien. Auch über Serbien haben wir vor einem halben Jahr ungefähr gesprochen, Herr Keim. Da ist im Bahnhof von Novi Sad das Dach eingestürzt. 16 Menschen sind damals gestorben. Es gab Proteste, weil viele dachten, die Ursache dafür sei die grassierende Korruption im Land. Was erzählt denn jetzt die Dramatikerin Tijana Grumic aus Belgrad über die Situation heute?
Ja, gerade gestern gab es wieder eine große Demonstration, an der Tijana Grumic auch teilgenommen hat. 140.000 Leute sollen da unterwegs gewesen sein. Es gab Polizeigewalt. Sie hat besonders erzählt auch von den Theaterschulen. Sie arbeitet ja auch an einer in Belgrad. Und dass dort die Studierenden sich vor allen Dingen auch an den Demonstrationen beteiligen. Sie meint aber, es ist auch ein großes Problem schon ganz grundsätzlich, weil in Serbien der Kulturetat der öffentlichen Hand der Regierung so verschwindend gering ist.
Budget for culture in Serbia is still under 1%. It's like that for decades actually, but this government is not doing anything to make that better, but quite the opposite.
Ein Kulturetat von unter 1% und das wird noch weniger. Und Tijana Grumic hat auch noch gesagt, es wird auch immer wieder von der Regierung gespiegelt, Theaterkunst, das ist eigentlich überflüssig, das interessiert uns nicht.
Die Dramatikerin Tijana Grumic. Der dritte internationale Gast war Lakshman K.P. aus Indien. Er hat mit seiner Inszenierung Still I Choose to Love die Schiller-Tage in Mannheim eröffnet. Darüber haben wir hier in Fazit berichtet. Der Regisseur, der beschäftigt sich nicht nur in dieser Arbeit mit der untersten Kaste in Indien, nämlich den Dalit, wobei ja das Kastensystem offiziell abgeschafft ist. Herr Keim, wie beschreibt er denn die Lage des Theaters in seinem Land in Indien?
Das ist sehr interessant, was Sie sagen. Das Kastensystem in Indien ist ja schon längst abgeschafft. Trotzdem sagt Lakshman Kahanahalli Puyohanumaya, er firmiert in Deutschland meistens unter Lakshman K.P., dass es weiterhin sehr, sehr bedeutsam ist, dass also ein Viertel der Bevölkerung, die Dalit, immer noch als Unberührbare gelten und verachtet werden. Und er bezeichnet die Regierung der Hindu National Party sogar als Faschisten, die dieses multikulturelle Land auf eine Nation, ein Volk, eine Sprache herunterbrechen wollen. Und das merkt man auch in der Besetzung der Leitungen der Theaterschulen in Indien.
And these people managed to place people who believed in right-wing ideology as the directors, as the head of the departments. And all the things that they have been producing for last, at least for 10 years, they are to propagate right-wing politics.
Also überall an den Schauspielschulen, die es in Indien ja gibt, sagt Lakshman K.P., sind Leute inzwischen, die nur noch Stücke produzieren und die Ausbildung in die Richtung drehen, dass es der rechten Regierung in den Kram passt.
Es gab auch eine Stimme aus Deutschland bei dieser Online-Diskussion bei den Mannheimer Schiller-Tagen. Christian Tschirner nämlich. Er ist Dramaturg, Autor und Gründer des Osten-Festivals in Bitterfeld-Wolfen. Trotz der immer stärkeren rechtsextremen AfD, wie ist denn die Lage in Ostdeutschland? Ist die vergleichbar mit den Erzählungen aus Georgien, aus Indien und Serbien?
Ja, natürlich sind die Probleme jetzt ein bisschen weniger dringend vielleicht, aber auch da deuten sich doch ähnliche Entwicklungen an. Christian Tschirner hat erzählt, dass zum Beispiel Geschäftsleute, die das Festival eigentlich unterstützt haben, einen kommenden Wahlsieg der AfD fürchten und sich denken, wir können ja eigentlich nichts unterstützen, was dann vielleicht nicht mehr von der Mehrheit gewollt wird. Er berichtet davon, dass plötzlich Miete gezahlt werden soll für einen Raum, den das Festival nutzt, der aber eigentlich leer steht, dass es Klagen gibt von AfD-Abgeordneten, dass er also schon deutlich merkt, dass der Druck auch auf sein Festival und seine Arbeit in Bitterfeld-Wolfen wächst.
Vier unterschiedliche Perspektiven auf Theaterarbeit unter Druck. Gab es denn da auch Gemeinsamkeiten, vielleicht auch Gemeinsamkeiten für Ideen für die Zukunft?
Es ist schon interessant gewesen zu hören, dass die rechten Argumentationsmuster eigentlich überall doch sehr ähnlich sind. Christian Holzhauer, der das Ganze moderiert hat, der Intendant des Nationaltheaters Mannheim, hat mehrmals die Frage gestellt, welche Kunst wird denn eigentlich gewollt? Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Die Antworten waren, naja, die einen sagen vielleicht schon so etwas Konservatives, auf jeden Fall etwas Systembestätigendes. Andere haben aber auch wirklich überhaupt keinen Begriff von Kultur. Positiv war am Ende, dass doch der Zusammenhalt beschworen wurde, dass eigentlich alle gesagt haben, also wenn unser Theater, das was wir tun, doch so angegriffen wird, irgendwie scheint es ja doch wichtig zu sein. Und es berührt ja auch die Menschen. Es gibt ja auch Geschichten von Solidarität. Und Data Tawadze hat dann gesagt, es gibt in schrecklichen Zeiten eben auch immer Momente, wo das Gute zur Geltung kommt. Und allein dieses Miteinander reden, sich verbünden, sich solidarisieren, das ist etwas, woraus alle Theatermacher Kraft schöpfen.
Artists under pressure, Künstler unter Druck. Das war das Thema einer Online-Diskussion heute am letzten Tag der Schillertage am Nationaltheater in Mannheim. Vielen Dank an Stefan Keim. Der Berliner Modefotograf Rico Puhlmann zählt in den 1970er und 80er Jahren neben Helmut Newton und FC Gundlach zu den ganz Großen seiner Zunft. 20 Jahre arbeitete er für die amerikanische modeillustrierte Harper's Bazaar. Regelmäßig gestaltete er die Modebeilagen der New York Times. Rico Puhlmann hatte in Berlin Modegrafik studiert und als Illustrator gearbeitet, ehe er dann 1970 nach New York zog. Nach seinem tragischen Tod 1996 bei einem Flugzeugabsturz war er jedoch in Vergessenheit geraten. Sein Bruder Klaus Puhlmann übernahm den Nachlass. Jetzt widmet die Berliner Kunstbibliothek Rico Puhlmann eine umfassende Retrospektive im Museum für Fotografie. Simone Reber über die Ausstellung Rico Puhlmann Fashion Photography.
Eine Dame verlässt die Telefonzelle im eleganten Kostüm mit Hut und Handschuhen. Das Model ist Nico, die spätere Sängerin von Velvet Underground. Neben dem Schwarz-Weiß-Foto hängt die gleiche Szene noch einmal. Diesmal aber hat Rico Puhlmann ein anderes Kostüm in seine Fotografie hineingezeichnet.
In der Zeichnung ist es auch ein zweiteiliges Kostüm, aber es ist hochgeschlossen und offensichtlich eher für den Winter als womöglich das andere Kostüm für das Frühjahr gedacht. Und es zeigt einen anderen Hut,
sagt Britta Bommert, die Leiterin der Sammlung Modebild an der Berliner Kunstbibliothek, hat die umfangreiche Retrospektive mit Zeichnungen und Fotografien von Rico Puhlmann kuratiert. Puhlmann, Jahrgang 1934, wuchs im Berliner Stadtteil Friedenau auf. Seine Mutter hatte ein Feinkostgeschäft. Die Fotografie brachte er sich selbst bei. Das Zeichnen lernte er in den 50er Jahren bei seinem Studium der Modegrafik an der Berliner Hochschule der Bildenden Künste. Noch während des Studiums bekam er erste Aufträge für die Fachzeitschrift Textilreport. Die Mode war damals die drittstärkste Industrie in West-Berlin.
Wir haben sogenannte Modellsalons, Modellkonfektionen. Das sind Modehäuser, die haben Entwürfe gefertigt in ganz kleinen Auflagen mit ganz hochwertigen Materialien, mit aufwendiger Handarbeit. Und diese Mode war in den 50er, 60er Jahren durchaus konkurrenzfähig zu den Pariser Modehäusern. Man kann auch den zeitgenössischen Quellen entnehmen, dass durchaus von der deutschen Couture die Rede ist.
Als Kulisse für seine Models wählt Puhlmann Orte, die symbolisch die Grenzen der geteilten Stadt überwinden. Die Telefonzelle gehört dazu, das Hotel Hilton, aber auch die Gedächtniskirche.
Wir haben hier Gloria Friedrich in einem zweiteiligen Tweed-Kostüm von Uli Richter vor der Gedächtniskirche. Und das ist natürlich die Gedächtniskirche nach dem Zweiten Weltkrieg, das Synonym für Berlin schlechthin.
Alles ist in Bewegung in den Fotos von Rico Puhlmann. Vor der Berliner Kongresshalle mit ihrem elegant geschwungenen Dach rast ein Opel vorbei. Die Dame davor im Regenmantel mit Hut und Hündchen lehnt sich dynamisch nach vorn wie auf dem Sprung.
Das waren natürlich auch markante Symbole für das weltoffene West-Berlin, das internationale Gäste einlädt, zu Besuch hat, ob im Hotel oder in der Kongresshalle, die ja tatsächlich Kabinen für Simultanübersetzungen hatte.
Die Bilder vermitteln Aufbruchstimmung nach dem Untergang für kurze Zeit. 1961 schneidet die Mauer die Berliner Modebranche von ihren Zulieferbetrieben ab. Die Fotografien von Rico Puhlmann bewahren zwar ihre Nonchalance, er arbeitet, jetzt in Farbe, für Zeitschriften wie Constanze, Petra, Stern oder Vogue, fotografiert in Paris, Mexiko oder Marrakesch. Aber 1970 beschließt er, Berlin zu verlassen und nach New York zu ziehen. Kein leichter Schritt.
Tatsächlich war sein erster Auftrag, ist er gefragt worden, ob er ein Möbelstück fotografieren möchte. Und er dachte, nee, also jetzt ein Möbelstück fotografieren, das ist jetzt nicht das, weswegen ich nach New York gewechselt bin. Und ein Freund sagte, du mach das mal, die wollen dich testen.
Der Umzug nach New York wird zur Befreiung. Das spiegelt sich auch in den Bildern aus den 1970er Jahren. Die Models tanzen, turnen und turteln auf der Wiese oder am Strand. Puhlmann sorgt für gute Laune und Musik am Set. Die Gesichter von Naomi Campbell oder Cindy Crawford wirken gelöst. Supermodel Iman, die spätere Frau von David Bowie, strahlt vergnügt in die Kamera. Mit der Arbeit für das Männermagazin GQ, Gentleman Quarterly, entwickelt Rico Puhlmann auch ein neues, empfindsames Männerbild.
Wir haben Bilder von Männern, die eben verträumt in die Weite schauen. Wir haben eine neue Materialität, wir haben modische, legere Kleidung, wir haben weiche Stoffe, weiche Materialien. Also die Bilder, die haben fast etwas Romantisches.
Am Ausgang der Ausstellung liegt Rico Puhlmanns Entwurf für ein Fotobuch. Dieses Projekt bleibt unvollendet. Als er 1996 für einen Auftrag nach Rom fliegen soll, ist seine Maschine überbucht. Er wird gemeinsam mit seinem Assistenten auf ein anderes Flugzeug eingecheckt. Die Boeing 747 explodiert in der Luft. Alle Passagiere sterben. Sein Bruder Klaus Puhlmann hat das Archiv übernommen, aus dem nun diese beschwingte Ausstellung entstanden ist, und der dazugehörige Katalog. Gewürdigt wird ein Künstler, der sich mit großem Ernst der Mode gewidmet hat und mit viel Vergnügen der Fotografie.
Simone Reber über die Ausstellung mit Zeichnungen und Fotografien von Rico Puhlmann, bis zum kommenden Februar zu sehen im Berliner Museum für Fotografie. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Wir müssen der Stadt den Hof machen. Mit dieser Aussage paraphrasiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung ein Anliegen des Architekten Christoph Meckler, Gründer des Instituts für Stadtbaukunst in Frankfurt am Main. Dort beginnt am Dienstag eine Konferenz über den städtischen Hof. Und Meckler erklärt dazu im Interview mit Matthias Alexander, sämtliche europäischen Städte kennen Quartiere mit Höfen. Höfe entstehen dadurch, dass ich Flügelanbauten habe an den Häusern. Und in den Höfen haben die Bewohner eines Mietshauses eine eigene Freifläche, wo sie mal an ihrem Fahrrad schrauben können oder eine Sandkiste aufstellen können, in der die Kinder in einer sicheren Umgebung spielen. Häuser mit Hof seien zudem ökologisch und ökonomisch sinnvoll, denn dadurch ließen sich 30-40% Erschließungsfläche, sprich versiegelter Straßenraum, einsparen. Die Politik versteht gar nicht, dass der öffentliche Raum eigentlich der Sozialraum unserer Gesellschaft ist, so Meckler, und dass wir, wo immer wir irgendwelche Fertigteilbuden auf die grüne Wiese stellen, die Banlieues der Zukunft schaffen. Ob das den Berliner Stadtplanern auch bewusst ist? Dort hat der Senat jüngst einen freiraumplanerischen Wettbewerb für das Tempelhofer Feld ausgelobt. Jene ehemalige Start- und Landebahn im Herzen der Stadt, die gemäß eines Bürgerentscheids nicht bebaut werden darf. Markus Wöller zeigt sich in der Welt wenig beeindruckt. Das Tempelhofer Feld muss bebaut werden, fordert er, und urteilt über die Entwürfe, die ab September öffentlich präsentiert werden sollen. Der Ideenwettbewerb zeigt, wie schädlich der Volksentscheid für Berlin war. Denn mit diesem Planerpathos wird am Tempelhofer Feld wohl nichts entstehen. Woher sollten auch die Investitionen für einen 3 Quadratkilometer großen Park des 21. Jahrhunderts kommen? Von Berlin sicher nicht. Die Kommune könnte kaum einmal seine Kinderplanschen in den bestehenden Parks aus eigener Kraft bewässern. Dann zur Abkühlung lieber schnell an den Wörthersee. Dort fand gerade wieder das große Literaturbetriebsbaden und Bachmann-Preis-Wettlesen statt. Womöglich zum letzten Mal, wie Julia Hubernagel und Jannik Walter in der Taz unken. Kein Wiedersehen am Wörthersee? Fragen sie bang und erklären, Klagenfurt ist pleite. Aktuellen Berichten zufolge steht die Stadt knapp vor der Zahlungsunfähigkeit. Auch die Texte seien dieses Jahr eher ernüchternd gewesen. Was Hubernagel und Walter nicht zuletzt an den ausweichenden Urteilsbegründungen der Jury festmachen. Handwerkliche Kategorien kamen fast ebenso häufig zur Anwendung wie ästhetische. Ein Zeichen der Hilflosigkeit vielleicht, angesichts eines doch eher schwachen Jahrgangs. Sauber gearbeitet ist hier so einiges, als lobte man eine Schreinerarbeit, ein kunstfertig geschnitztes Stuhlbein etwa, wobei der Stuhl als solcher den Ansprüchen des eigenen Wohnzimmers nicht genügen würde. Sauber gearbeitet, dabei aber so wundersam verschroben, dass man sie sich sofort ins Wohnzimmer hängen würde, wenn man sie sich denn leisten könnte, sind die Bilder des Malers Michael Sowa. Der wird am Dienstag 80 Jahre alt und aus diesem Anlass richtet das Karikatura-Museum in Frankfurt eine große Retrospektive für ihn aus. Tilman Spreckelsen zeigt sich in der FAZ begeistert. Gerade in den Illustrationen für Buchcover erweise sich Sowa als sensibler Leser mit Sinn für Komik und Tragik gleichermaßen. Etwa am Titelbild zu »Die Radiotrinkerin« von Max Gold, das gerade nicht die Titelheldin zeigt, sondern einen ihrer Zuhörer vor einem alten, leinenbespannten Empfänger, die Bierflasche in der Hand und, wie es von außen scheint, herzzerreißend einsam. Da wollen wir nicht länger stören und sagen zum Abschied leise Prost.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.